Ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem Main-Kinzig-Kreis. Wer braucht denn da noch Queer Eye?
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Hier ist Steve's Queer World bei Radio MKW. Und ja, es ist wieder Montagabend und Talktime. Und ich freue mich auf einen ganz besonders interessanten und tollen Gast, Jofa Nelson, der uns heute hier die Ehre gibt in Main-Kinzig-Kreis. Hallo Jo, grüß dich. Ja, wie ihr schon an der Stimme hört, wisst ihr wahrscheinlich auch, warum ich so begeistert bin, dass ich solch einen Gast da habe, der mit seiner Stimme sehr gut verzaubert und Leute, sag ich mal, doch sehr gut führen kann.
Ja, das doch ist mal mein so. Beruf.
Ja, so sieht's aus. Deshalb, wir werden sehr interessante 2 Stunden haben, auch musikalisch. Du hast dir 80er gewünscht. Ich habe mir Jofa Nelson gewünscht, also heißt es natürlich Jo und die 80s oder Jo versus 80s, wie auch immer man das heute im Neudeutschen genau. So sagt. Wir werden, ja, viel über dich erfahren, über deine Programme und ja, und auch so über deine ganze Karriere, die auch, als ich das damals dieses Lied so toll fand, natürlich niemals dachte, dass ich denjenigen, der in dem Lied da so ein bisschen rumquatscht und rumsingt, jemals in meinem Leben mal in einem Radiointerview da habe.
Kannst du mal sehen, so klein ist die Welt.
So klein ist die Welt. Du hast mit Culture Beat zusammengearbeitet, der Erdbeermund, das war ein Riesending. Ja. Und das wird der erste Song sein, mit dem wir einsteigen. Ja. Auch nur einen Song, weil er geht relativ lang. Aber ich
du hast die Maxi-Version rausgesucht. Da stöhne ich mir ja einen ab.
Aber genau das macht es ja aus.
Und okay.
Ja, genau. Also Leute, dann viel Spaß. Der Erdbeermund. Jo, das war damals nicht so der Typ oder die typische Musik, oder?
Ne? Nee, das hat für ziemlich Furore und Aufsehen gesorgt, ist auch sofort aber relativ schnell. Es kam November 89 raus und ich glaube schon im Februar oder was stand es auf dem Index von ganz vielen Radiostationen, vom Bayerischen Rundfunk und so.
Bayerische Rundfunk brauchen wir uns ja nicht zu wundern.
Nö, das war ja auch mit Herrn Strauß und Gauweiler und was weiß ich nicht. Aber eben ganz viele auch. Wir sind dann sogar, ich hätte auftreten sollen in der ZDF-Hitparade, weil wir hatten waren ja in 18 Wochen in den Charts. Platz 11 war die beste Platzierung in Deutschland von dem Titel. Wir waren eingeladen für die ZDF-Hitparade und wurden wieder ausgeladen, weil sie sich nicht getraut haben. Also das Ding hat sehr, sehr gespalten und es war neu, aber, für mich war es ein Ausflug. Es war für mich immer klar, dass ich da eigentlich nicht bleiben wollte. Ja. Und ich hatte einfach das Riesenglück, dass ich mit dem Ding sehr schnell sehr bekannt geworden bin, viel Fernsehen machen konnte. Mhm. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht mit 21, und viel Presse hatte. Und dann habe ich ja schon meine ersten Chansonprogramme gemacht. Ja. Und das war halt toll, weil alle sagten, ach, das ist doch der vom Erdbeermund, da gehen wir mal hin.
Ja, stimmt. Man muss aus allem seine Vorteile ziehen.
Ja.
Mach ich viel zu wenig. Bevor wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, wir haben ja auch Zuhörer, die dich vielleicht nicht kennen, es kommt natürlich vor, wir wollen so ein bisschen noch mal was von dir erfahren, deshalb fange ich immer ganz gerne mit einem Steckbrief an, wer sitzt mir denn da so gegenüber oder steht, darf ich fragen, bürgerlicher Name, Jofa Nelson ist ja tatsächlich ein Künstlername,
genau.
Sehr gut gewählt, passt auch super.
Es gibt immer noch Leute, die sagen, also für einen Holländer, da sprechen sie aber ein fantastisches Deutsch. Aber ich bin in Bad Homburg geboren, bei Frankfurt, und habe mir den Künstlernamen zugelegt, weil ich in der Bar angefangen habe zu singen, unter dem Schauspielhaus in Frankfurt, und da gab es keine Garderobe. Und wenn ich dann in der Pause an der Bar saß, gab es dann einige Herren, die meinten, wenn ich da oben singe, nur nicht aus Liebe Wein, dann könnte man das ja mal ausprobieren. Und da habe ich so gedacht, ich muss irgendwie denen eine Chance geben und sagen, pass mal, ach, da oben heiße ich so und so. Mhm. Und hier unten bin ich Jochen Bickert. Das ist mein Geburtsname. Den habe ich lange nicht erwähnt. Aber jetzt arbeite ich seit 10 Jahren wieder auch unter meinem Geburtsnamen in einem ganz anderen Beruf. Kommen wir vielleicht später noch drauf.
Genau.
Und so ist Jofa Nelson mein Künstlername.
Ja. Sehr schön. Du kommst aus Bad Homburg, wohnst aber jetzt in Frankfurt.
Ja, genau. Mittendrin.
Du hast dich so richtig eingebürgert. studiert in Frankfurt oder?
Ja, du, ich durch den Beruf komme ich seit 30 Jahren so viel rum und da ist Frankfurt einfach so ideal. Du hast ein Großstadtangebot, hast aber eigentlich eine dörfliche Größe. Genau. Ja, ich finde es herrlich, alles mit dem Fahrrad und zu Fuß machen zu können. Ich liebe die Museenlandschaft in Frankfurt. Das ist einfach großartig. Und es ist strategisch so gut. Ich bin überall in Süd und Nord. Ich habe lange damit geliebäugelt, nach Hamburg zu ziehen. Mhm. Aber was machst du dann, wenn du dann am Abend auftreten sollst? Ich habe keine Lust, 6-7 Stunden zu reisen und, so und dann abends drin. Zu spielen, das geht nicht. Ja,
vor
und
so allen
ist das gut gelöst.
Von der Anbindung her natürlich, ne?
Ja.
Mit Flughafen und
ich bin Bahnhof. Überzeugt der Hesse, also
ja, das eben. Sowieso. Das ist, wie singt Beppi immer so gerne, ja, ich meine es ja nicht ein Beppi sein, immer, das will mir ja nicht in Kopenhagen, so ungefähr.
Wie kann ja, vom Stolze, das will mir nicht in Kopenhagen, wie kann ein Mensch nicht vom Frankfurt sein.
Genau. Genau. Aber wir sind auch ganz stolz hier auf unser Main-Kinzig-Kreis.
Ja, klar.
Schulisch, ich habe deine Biografie, die sehr umfangreich ist, wenn man sich mal alles sich anschaut und auch sehr interessant. Vielleicht mal in Kurzversion, so Schule, Ausbildung.
Ja, also ich habe Abitur gemacht und alle haben gesagt, na, du wirst sowieso Schauspieler und wenn man mir sowas sagt, werde ich aus Trotz gerade was anderes und habe eine Buchhändlerlehre angefangen. Mhm. Habe dann aber gemerkt nach ein paar Monaten, also okay, das wird es nicht, 9-to-5 ist nicht mein Lebensmodell.
Okay, also doch dann die andere Richtung.
Ja, und dann habe ich mich beworben an der Folkwang-Schule in Essen, an der Schauspielschule und habe da vorgesprochen und hatte das große Glück, dass die Prüfer mich nicht nur einfach rausgeschickt haben und gesagt haben, wir melden uns, sondern die haben mich zu sich gebeten und haben gesagt, hören Sie mal zu, wir sehen Sie, machen schon, wir haben schon in der Schule Chanson gemacht und Kabarett. Wir sehen, Sie sind eigentlich überhaupt nicht daran interessiert, andere darzustellen, aber sich selber, da sehen wir ein totales Potenzial, bleiben Sie doch beim Kabarett. Und das hat mir im Endeffekt, sonst hätte ich nämlich die weitere Ochsentour gemacht und vielleicht wäre ich bei irgendeiner Privatschule gelandet, hätte ja, 3 Jahre Ausbildung gemacht. Und so hat es mir gut Zeit gespart.
Ja. Und da bist du auch entsprechend wirklich auch dort
ja,
in deinem Wohlfühlfaktor.
Ja, absolut. Mhm. Und zwischendrin gab es immer wieder Krisen, wo ich dann alles hinschmeißen wollte, aber
wer hat die nicht?
Ja, genau. Und jetzt beschert mir Corona wieder eine Krise, aber umso mehr weiß ich, dass das mein Beruf ist. Ja.
Sehr schön. Mhm. Zum Glück muss man auch tatsächlich sagen, für uns alle. Ne? Beziehungsstatus.
Beziehungsstatus.
Das ist immer ganz interessant. Du bist Single. Ich bin Single. Wenn neugierige Zuhörer jetzt da sein sollten.
Oh Gott. Willst du jetzt wissen, wie das Gegenüber aussehen muss? Ich bin ja überhaupt nicht festgelegt.
Okay,
überhaupt also, nicht.
Wenn jemand anhand der Stimme, was natürlich passieren könnte, dass wirklich einige da sich gerade verführt fühlen, dann einfach mal mich anschreiben. Ich
bin ganz gerne. Anders privat.
Wann hast du dich denn geoutet? Das frage ich immer ganz gerne.
Mein Coming Out hatte ich in der Schule mit 17, 18. Okay. Also eigentlich war ich bereit mit 15, aber dann kam tatsächlich die Meldung, Rock Hudson hat AIDS. Das war für mich so ein
abschreckend.
Ja, total. Und dann war natürlich auch, das war ja dann in dieser Zeit die Schwulenpest. Also im Endeffekt, wenn du schwul warst, kriegst du AIDS.
Ja.
Und dann war wirklich so was Kindliches mir, wo ich dachte, ach, vielleicht geht's ja vorbei, ich warte noch mal. Und dann war eben klar, 2 Jahre später, das geht so gar nicht. Und das weiß ich noch, ich bin ja dann immer sehr pragmatisch und habe in der Freistunde das meinen besten Freunden und Freundinnen in der Schule gesagt. Und dann guckten die mich nur an und sagten, ach Jochen, das wissen wir doch eh. Und dann bin ich nach Hause, habe Mittag gegessen und habe es meiner Mutter gesagt. Und die fiel aus allen Wolken und fing furchtbar an zu weinen und sagte, ach, ich möchte einfach nicht... dass du in schlechte Gesellschaft kommst, das weiß ich noch.
Ja, aber gut, war ja damals dann tatsächlich immer noch klar, so ein bisschen durch AIDS und,
ne? Ja, nee, vor allen Dingen einfach das Bild. Ich meine, sie ist 41 geboren. Was du da in 50er, 60ern, ich meine, 175, der Paragraph hat bis 1969 existiert. Also, sie ist sehr damit aufgewachsen, ne, dass das alles immer nur im Dunkeln passiert und so. Habe ich total verstanden. Und sie hat lange noch gehofft, dass sie Enkelkinder kriegt. Und dann habe ich gesagt, naja, du, ich hoffe ja auch nicht irgendwie, dass du jetzt noch eine Frau findest und lesbisch wirst. Das hat sie auch verstanden und wir haben ein sehr gutes und entspanntes Verhältnis.
Das ist sehr schön.
Das war mir auch wichtig. Ja.
Wir haben die Hexe, ist zwar nicht von dir.
Nein, ist von Georg Kreisler, aber ein ganz wichtiges Lied, auch gerade in dem Zusammenhang, den ich eben erwähnt habe. Stigmatisierung, üble Nachrede. Und das habe ich früh auf vielen Benefizen gesungen und jetzt wieder.
Mit dem Lied hast du mich auch tatsächlich gekriegt, als ich dich das erste Mal gehört habe im Switchboard.
Oh wow, ja, ich erinnere mich. Ja,
von da ist auch die Aufnahme, du hattest sie mir jetzt nochmal geschickt, ich hatte sie schon hier hochgeladen, deshalb ist es jetzt tatsächlich von dem Abend aus dem Switchboard.
Ach Gott, okay, gut.
Also tatsächlich live und in Farbe sozusagen.
Ja, mit Halbplayback.
Und dementsprechend kommt jetzt die Hexe.
Die Dame. Nimm an, ist eine Hexe, das habe ich längst heraus. Sie malt am Abend kleine weiße Kleckse, die wir nicht sehen vor's Haus. Die Hexen, die die Kleckse hier gewahren, die kommen des Nachts in großen Scharen und sitzen.
Die ersten zwei Wunschsongs von mir gab es jetzt deinen ersten.
Nick Kershaw, ja.
Ja, ich glaube, es wird ein bisschen ungerecht aufgeteilt sein, aber ich denke, wir kommen so ungefähr hin.
Also, ja.
Wollen ja auch ein bisschen was von dir preisgeben, ne? So ein bisschen.
Dann frag mal. Gucken wir mal.
Jo, und die Musik habe ich so den ersten Part genannt. Du singst deutsche Chansons, was ich sehr toll finde, auch sehr interessant, weil ich so die gerade diese alten Dinge auch sehr, sehr, sehr mag. Warum hast du dich damals so für diese Musikrichtung entschieden? Was hat dich so daran gereizt?
Das sind einfach, wie so oft, die ersten Eindrücke, die man sammelt. Und bei mir wurden die geprägt von einer sehr tollen Plattensammlung in meiner Familie.
Mhm.
Gar nicht so Mutter und Vater, da gab es eigentlich relativ wenig. Aber ich war viel bei meinen Großeltern, die hatten sehr viel französische Chansons, also früh Edith Piaf gehört.
Mhm.
Meine Lieblingsplatte war Grietzi wohl Frau Stirni mal, einer der wenigen Schweizer Hits aus dem Jahre 68. Und wahlweise Hanne Wieder mit Chansons, die hat eine ganz tolle Stimme.
Mhm.
Und ich glaube, inzwischen habe ich alle Chansons von dieser Platte mal auf der Bühne gesungen.
Okay.
Und mein Onkel hatte, der auch schwul war übrigens und der eben auch einen ganz schwulen Geschmack hatte. Da war komplett Hildegard Knef, komplett Sarah Leander, die er persönlich kannte, Edith Piaf. Also und ich wuchs damit auf und ich fand diese Musik wunderschön. Sie ist ja auch sehr eingängig, ne? Gerade 20er, 30er Jahre Sachen.
Es wurde ja sehr viel mit diesen Songs auch, sag ich mal, öffentlich kritisiert.
Ja, Chanson hat natürlich diesen Auftrag auch,
genau.
Ne? Also das politische Chanson.
Genau, da wo ich auch drauf hingehen wollte, es gibt ja so ein bisschen Geschichte auch zu den Chansons, hast du dich ja mit Sicherheit auch schon auseinandergesetzt.
Viel. Ich habe ja sogar ein Buch geschrieben
drüber. Genau, vielleicht kannst du uns da nochmal zwei, drei Worte zu sagen.
Ja, naja, das Chanson kommt ja eigentlich aus Paris und da ist es sehr politisch gewesen, aber hat sich dann eben auch schon aufgespalten. Aristide Briand, das war so der Vorzeige-Chansonnier, aber es gab auch schon diese galante Richtung, ne? Also Yvette Gilbert, so eine der frühen. Und die Deutschen haben es dann natürlich 1901 rübergeholt, aber da war es ganz kaisertreu und es war sehr literarisch und ganz brav, weil dann eben die Zensur war hier viel stärker.
Ja, ja, klar.
Und dann musste eigentlich erst der Erste Weltkrieg hat das so durchgerüttelt. Und dann in den 20ern die Blütezeit, ne? Auch da ging es dann schon mehr in Richtung Schlager. Dann natürlich immer in den schwierigen politischen Zeiten war auch das Chanson wie der Flüsterwitz eine Möglichkeit gegen eine Diktatur wieder den Stachel zu löcken. Ja, und das hat so die Entwicklung genommen. Aber es gibt ganz viele verschiedene Übergänge und ich finde es auch spannend, Altes und Neues zu mischen. Das mache ich viel in meinen neuen Programmen.
Was ja auch letztendlich bei dem Song Der Erdbeermund so ein bisschen passiert ist, sage ich mal. Ja, also im Endeffekt ist ja eher schon so dieser
Chanson. Diese Mischung natürlich, genau, aus Literatur, eigentlich einem hochliterarischen Text, der dann aber eine relativ einfache Musik drunter gelegt hat. Also man verführt eigentlich mit der Musik, das ist auch tatsächlich so passiert. Ich bin ja viel in Diskotheken damals aufgetreten, wie Clubs früher hießen. Und da ist es mir tatsächlich passiert, dass die Leute, das habe ich dann wahrgenommen, eigentlich nur immer den Beat gehört haben. Und wenn ich dann da anwesend war, als sehr erkennbarer schwuler Mann, 21-jährig, mit einer Rose bin ich aufgetreten, weiß ich noch. Und sehr dekadent, die sind fast ausgeflippt, weil, also gerade die Männer, weil die nicht zum ersten Mal kapiert haben, dass das Literatur war. Mhm. Und die waren eigentlich beleidigt. Oh. Und die Frauen haben mich immer gerettet.
Die Frauen waren dann froh, wenn dann...
die fanden das toll, die fanden das auch Camp. Und ich meine, Frauen und schwule Männer, muss ich ja nichts erzählen, das ist sowieso immer eine Allianz.
Gehört einfach zusammen.
Ja.
Genau. Du hast, du kennst oder kanntest, muss man ja leider sagen, Hildegard Knef.
Ja, ja.
Hast du mir ja auch sehr stolz davon erzählt. Fand ich auch super interessant. Passt ja auch natürlich wieder zusammen. Wie kam es denn dazu?
Ich habe immer ein Herz für die Sänger und Sängerinnen, die meines Erachtens nicht genug beachtet werden. Und das war eben in der Zeit, also wie gesagt, Knef war für mich eine ganz wichtige erste Audioeindruck über diese Schallplatten meines Onkels. Und wie ich dann anfing, 89, 90, da war Hildegard Knef noch in Amerika und kam dann eben Anfang der 90er ohne Geld in einer, ich glaube sogar vom Sozialamt bezahlten Wohnung in München unterm Dach saß sie mit ihrem Mann und hatte nichts zu tun. Und ich habe immer, das kann doch nicht sein, dass Deutschland hat diesen Star wieder und sie sind nur noch am Nörgeln und es gab nur Schlagzeilen, guck mal, die Knef, wie die runtergekommen sind. So. Und da habe ich dieses Programm gemacht, ich will einen Abend für dich, für mich und für Hildegard Knef. Und das Tolle war, dass sie dann nach Berlin gekommen ist und hat sich diesen Abend selber angeguckt und war vollkommen begeistert. Und das war natürlich ein Ritterschlag für mich mit 20. Und so entspannt sich so eine leichte Freundschaft zwischen uns, aber ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil sie war auch umringt von ganz vielen Leuten, die ich sehr obskur fand, wo ich immer dachte, hängen sich da so ran, damit wollte ich nie verwechselt werden, aber wir hatten dann ein paar sehr schöne Fernsehauftritte zusammen und ja, sie ist dann sehr früh gestorben, aber was heißt früh, sie hatte ja dieses Lungenemphysem und
also das ein bisschen zusammengearbeitet habt ihr dann tatsächlich auch?
Ja, leider nicht so sehr. Es ging tatsächlich darum, es wurde eine Kinodokumentation, mehrere gedreht, aber diese erste, da hätte ich einen Part übernehmen sollen, das kam aber dann nicht dazu.
Ah, okay, verstehe.
Und aber das ist...
Meine ganz blöde Frage, wie du schon sagtest, du warst ja auch offen lebender Schwule und so.
Ja.
Wie hat denn die Knef so dazu gestanden?
Ach, die hat ja eigentlich in Deutschland, hätte sie ihr schwules Publikum nicht gehabt, hätte sie nie wieder diesen Status erreicht.
Okay.
Und da hatte sie nie ein Thema mit, glaube ich. Also, ne. Sie ist ja zum Beispiel auch, ich weiß noch, im MS Connection in Mannheim aufgetreten, also bei schwulen Events und so. Ich glaube, also was ich weiß, ist, es gibt ja den wunderbaren Kollegen Ulrich Michael Heißig, der als Irmgard Knef auftritt. Davon war sie nicht angetan.
Okay.
Aber ich glaube, da hat ihr jemand, glaube ich, erzählt, dass sich jemand lustig über sie macht. Und das tut er gar nicht. Mir hat das immer sehr leid getan, weil ich finde, es ist eine große Liebeserklärung seit 20 Jahren an sie, was Irmgard Knef macht, aber da ist sie nie hingegangen.
Naja, gut, aber sie war bei dir.
Und das ist ja. Und das hat Ulrich auch, das war sehr süß, Ulrich hat gesagt, ja, bei dir war sie, bei mir nie. Und dann hat er so gesagt, aber ich habe mit ihrem Pianisten zusammen auf der Bühne gestanden, mit dem Kai Rautenberg, das fand ich sehr süß.
Ja. Und zu ihr zu Ehren habe ich auch, ich glaube, einen der großen Songs von ihr.
Ja.
Ich habe überlegt, nehme ich deine Version, nehme ich ihre Version, aber ich finde, ihre Version passt jetzt einfach zum Thema.
Na klar.
Sehr gut.
Klar.
Und ich finde sie einfach grandios.
Jo.
Für mich soll es rote Rosen regnen.
Mit 16 sagte ich still, ich will groß sein, will siegen, will froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts.
Visage, Fade to Grey, das war auch ein Riesending in den 80ern.
Das war das Lied, wo du im Engel in dieser wunderbaren Diskothek der Schwulen in Frankfurt, das war das Lied, wo du rumgeknutscht hast.
Obwohl es so düster ist.
Ja, gerade deswegen. Ja. Da muss man sich so ein bisschen wärmen und sagen, guck, guck mal, ich bin da. Hier passiert nichts. Komm her.
Ah, so ist das.
Ja, klar.
Da war Strategie dahinter.
Natürlich.
Joch, wir haben vorhin eine Frage ganz gut umschifft bei deinem beim Steckbrief.
Okay.
Und zwar die Frage nach deinem Alter. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. So schlimm, weil wir fragen jetzt mal, wie lange du denn eigentlich schon so auf der Bühne stehst. Weil die Bühne ist so jetzt so mal nächster Part, den ich so.
Als Kinderstar.
Als Kinderstar.
Ich habe vor 20 schon? Jahren angefangen. Nein, es sind 30 Jahre, aber ich war relativ jung. Also 21, jetzt bin ich gerade 52 geworden.
Genau. Also kein Alter sozusagen.
Ach ja, ich merke es schon. Also jetzt in Corona-Zeiten, weißt du, wenn du nicht mehr so in der Mache bist und 3-4 Auftritte in der Woche hast, ich merke jetzt erstmal, wie anstrengend dieser Beruf ist. Wenn ich jetzt alle paar Wochen nur so einen habe, ich liege 2 Tage tot zu Hause und denke, wie habe ich denn das früher gemacht?
Das geht ganz schnell. Ja, du hast Zeit, dich runterzufahren zwischendurch.
Ja, das ist wieder hochfahren. Das ist echt
ja, das stimmt. Ja. Also, das merke ich ja mit 42 schon, dass das nicht immer so leicht ist.
Ja.
Du bist sehr vielfältig, auch was so deine Programme betrifft, wie wir vorhin schon angesprochen haben, Chansons, dann machst du Kabarett, du machst Varieté, warst unter anderem, oder ich weiß gar nicht, ob es noch so ist, im Tigerpalast.
Ja, ja, ich bin einer der festen Moderatoren im Tigerpalast seit über 25 Jahren.
Wahnsinn, ja. Also auch schon eine ganze, ich habe gar nicht gedacht, dass es den schon so lange gibt.
Ja, der hat auch schon 30 Jahre, jetzt 32, glaube ich, auf dem Buckel, ja.
Was war so deine, oder was ist eigentlich so, was du am liebsten machst auf der Bühne?
Gibt's das wechselt. Also ich habe eigentlich diese Vielfalt kommt eigentlich daher, oder früher war es so, jetzt werde ich auch ein bisschen ruhiger. Früher, ich langweile mich so schnell.
Okay.
Also es ist einfach, ja, dann habe ich eben als Chansonnier angefangen, dann habe ich das 10 Jahre gemacht, dann habe ich gesagt, so, jetzt wird es aber ein bisschen langweilig. Und dann habe ich 2001 mit Regie angefangen. Dann habe ich 40 Inszenierungen gemacht, auch am Theater viel, also Boulevardtheater in Deutschland.
Okay.
Und so. Aber auch ernste Sachen, viel Kabarett mache ich heute noch. Aber das ist jetzt auch so ein bisschen vorbei. Ich merke eigentlich, nö, das ist auch okay. Moderation habe ich immer schon gemacht, Varieté habe ich immer sehr geliebt. Und dann habe ich eben angefangen, mir ein eigenes Format zu basteln. Grammophonlesung heißt das. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne, ich lese sowieso gerne und ich lese auch gerne vor. Und das ist jetzt einer meiner Schwerpunkte. Und ja, merke aber auch, das Singen ist nach wie vor ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich ja eben noch einen anderen Beruf als systemischer Coach. Das war dann auch so, mit Ende 30 habe ich so gesagt, wie? Machst du das jetzt schon? Nur Bühne? Kann ich mir das auch vorstellen mit 60 auf der Bühne? Vielleicht denke ich, nee, will ich nicht. Ich habe Johannes Heesters noch gesehen, sehr spät.
Als man ihn auf die Bühne tragen musste.
Ja, und vor allem runterziehen, weil er nicht mehr sah. Er sah nichts mehr. Und dann kam der Arm seiner Frau von der Seite und zog ihn raus. Und es war so schrecklich. Und ich habe gedacht, nein, 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 das darf mir nicht passieren. Ich weiß ja auch gar nicht, ob ich eine Simone Rethel an meiner Seite haben werde, wenn ich dann über 90 bin. Also. Und dann habe ich nochmal einen komplett neuen Beruf gelernt.
Mhm. Über den sprechen wir auch nachher tatsächlich nochmal.
Ja,
wir haben, oder besser gesagt, hast du eine Ahnung, wie viele Programme du schon auf der Bühne aufgeführt hast?
Ich sollte sie mal wieder zählen. Es sind jetzt, glaube ich, über 30. In 30 Jahren.
Gab es ein Liebling da, irgendwie ein bestimmtes Programm, was dir sehr am Herzen, wo du gesagt hast, das war was?
Ich sage immer das, was ich am liebsten gespielt habe, weil das Kostüm so klasse war, weil du da keinen Bauch einziehen musstest oder dich überhaupt, es war luftig. Das war das Programm, was ich im weißen Bademantel gespielt habe. Mein Pianist im schwarzen Bademantel, das hieß Was, dir geht's gut, ein Wellnessabend.
Ach cool.
Und es war großartig. Und zum Schluss habe ich den Bademantel abgeworfen und stand fast nackt auf der Bühne. Das habe ich dann allerdings in den letzten anderthalb Jahren, die ich das Programm gespielt habe, habe ich gesagt, ach nee, das habe ich mir so dezent über die Hüfte gehalten.
Also so ein bisschen geschummelt.
Ein bisschen geschummelt, genau. Aber es war ein dramatischer Schluss mit die Raben, gibt mein Körper den Raben, dass sie was zu fressen haben, wenn ich tot bin, von Kentler.
Ja. Je mehr man auf den Rippen hat, umso mehr haben die Raben zu fressen.
Eben,
oder?
Genau.
Oder? Eigentlich finde ich schon.
Ja, so, genau.
Also an mir hätten sie auf jeden Fall lange zu
knabbern.
Der Tigerpalast, wenn ich da noch ganz kurz so, ja. Hast du da jetzt tatsächlich nur Moderation oder bist du auch dann auf der Bühne in Form von Gesang und
Varieté? Also ich bin ein singender Conferencier. Ich habe dann, ist ja die wunderbare Band, mit der ich eben auch eine Platte gemacht habe und mit auf Tour war, zum 25-Jährigen habe ich mir ein Bandprogramm geschenkt. Mhm. Und da habe ich mit meinen 4 Lieblingsmusikern der Tigerpalast Band ein Programm entwickelt und das ist natürlich herrlich und da singe ich 5 bis 6 Lieder.
Okay.
Und zwischendrin kündige ich dann die Artisten an.
Ja. Ich warte ja immer noch eine Einladung von meinem Mann zu Weihnachten oder sowas mal im Tigerpalast.
Ja.
Vielleicht hört er ja geradezu.
Ja, genau. Genau. Und der Tigerpalast kann leider jetzt nicht im Stammhaus spielen, aber im Palmgarten ab 20. November bis 17. Januar am Wochenende. Und klar, wie alle kämpfen sie und es ist aber extrem wichtig, dass das Publikum jetzt kommt und nicht erst, wenn Corona vorbei ist, wann immer das sein mag, weil jetzt entscheidet sich, welches Haus überlebt.
Ja,
und das wäre sehr, sehr schade, dieses Varieté zu verlieren in
Frankfurt. Da sprechen wir nachher auch nochmal über die Corona-Zeit. Ja. Wir sprechen auch gleich über die Grammophon-Lesung, die du schon angesprochen hast. Zwischenzeitlich kommen jetzt erst nochmal 2 Wunsch- oder so ungefähr Wunschbands von dir. Ja. Und zwar The Cure mit Love Cats, einmal meiner Lieblingssongs von The Cure. So den Unterschied
mal anschauen. Ja, ja, also klar, wenn du die 20 Jahre verfolgst, die Choreo, dann siehst du immer noch die Elemente.
Toll. Ja, aber dann sieht man, wie vielfältig die Choreo dann auch wahrscheinlich
ist. Ja, also, das ist eben bei Artisten das Drama ein bisschen, ne? Dass sie... Sie arbeiten sich hoch, auch gerade Choreo und so. Also, und irgendwann geht dann der Körper natürlich, macht es nicht mehr mit. Und dann bauen sie es langsam wieder runter. Und wenn du dann für über 25 Jahre teilweise auch dieselben Kollegen begleitest als Moderator, siehst du das.
Dann fällt
das
auch klar, ja.
Einige schaffen es geschickter, andere weniger
geschickt. Bei dir sprechen wir jetzt mal über die Grammophonlesung. Das ist auch tatsächlich ein Format, was du selber so ein bisschen auch ins Leben gerufen hast. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat.
Also ich habe mit 11 Jahren mir mein erstes Koffergrammophon gewünscht. Auch da bin ich erst über Kollegen im Tigerpalast draufgekommen, weil ich lange nicht wusste, warum wollte ich eigentlich ein Koffergrammophon als Kind. Und es gab eine Kinderstunde in den 70er Jahren vom SWR, glaube ich, die XY-Show. Und da waren Handpuppen, die vom tschechischen Schwarzen Theater kamen, die waren alle geflohen, 68, Prager Revolution, und waren in Deutschland gelandet und machten eine Kinderstunde, wo sie Handpuppen in ein Grammophon springen ließen und wunderbar auf alte Schellackplatten Choreografien machten mit den Handpuppen. Und das habe ich geguckt und hatte es aber vergessen. Und 20 Jahre später begegne ich diesen Menschen, die das gemacht haben, im Tigerpalast. Und die geben mir eine DVD und da sehe ich das wieder. Und da wusste ich wieder, da kam meine Begeisterung her. Und so habe ich die letzten 40 Jahre munter Schellackplatten und Grammophone gesammelt. Und ich hatte einen ziemlich schweren Fahrradunfall 2013, wo ich mir beide Arme gebrochen hatte. Und viel Zeit hatte, drüber nachzudenken, wie ich jetzt noch meinen Beruf ausüben kann und wie und wann. Und vor allem konnte ich mein Grammophon nicht aufkurbeln. Und das war ziemlich bitter. Es war aber auch ein Ansporn, dass mein rechter Arm, der vollkommen zerschmettert war, wieder
gehen musste.
Gehen musste, genau. So, und dann hatte ich immer schon die Idee, ich will das Grammophon, was bei mir zu Hause steht, oder überhaupt Grammophon auf die Bühne bringen. Und dann hatte ich diese Idee, Weihnachtsmusik, die auf Schellackplatten sehr anders ist als die wir heute hören, weil sie sehr amerikanisch geprägt ist, was im Radio läuft. Aber diese ganzen Männerchöre, die da singen oder irgendwelche Melodramen, das gibt's so nicht mehr. Und das habe ich auf die Bühne gebracht. Das war also ein Weihnachtsprogramm und inzwischen sind es 9 verschiedene Lesungen geworden, wo ich einfach Texte der 20er Jahre meistens mit einem Soundtrack direkt versehe von Grammophon und Schellackplatten.
Okay.
Und die Leute sehr fasziniert sind von dieser alten Technik, von dem Ton, der relativ gut ist, was keiner so erwartet. Und ich stattet das immer noch mit Bildern und Filmen aus via PowerPoint. Also es ist eigentlich ein Multimedia-Abend und macht mir und den Leuten wahnsinnig Spaß. Und ich verführe die da so ein bisschen zu der Musik, die ich liebe.
Das heißt, das Grammophon ist dann tatsächlich so durch diese Kindheitserinnerung oder was, das dass es dich damals so geprägt hat, dass du heute noch so, ich sag's jetzt mal, so ein bisschen fixiert auf dieses alte Gerät bist, dass dich das so nochmal inspiriert hat. Mhm. Diese Geschichten sind dann tatsächlich schon bereits geschriebene Geschichten und bist du auch jemand, der dann selber welche schreibt?
Ich schreibe nicht, aber ich recherchiere viel und moderiere das ganze Jahr. Also die Auswahl ist von mir, also ich mache einen Abend zum Beispiel mit Texten von Kurt Tucholsky. Mhm. Ich mache einen Abend Kleiner Mann, was nun? Hans Falladas Roman. Ich habe dann eben auch einen ganzen Abend über, also thematisch dann eben über Kabarettisten und Kabarett im KZ. Das ist ein Thema, was relativ verdrängt ist. Da ist mein Eigenanteil sehr hoch. Oder eben jüdische Künstler aus Schellackplatten und solche Geschichten. Also ich habe ja auch lange Radio gemacht beim Hessischen Rundfunk und habe für die viele Features auch geschrieben. Von daher ist das etwas, was ich sehr gerne tue. Und es verbindet eben alle meine Möglichkeiten, die ich habe, und das finde ich toll, das leben zu können.
Jetzt ist es ja so, du arbeitest ja grundsätzlich oder eigentlich selbst auch in deinem anderen Beruf, muss man sagen, ja auch viel mit deiner Stimme.
Ja.
Jetzt, man hört es ja, du hast eine sehr spezielle Stimme, die auch irgendwie sich auch jeden, also ich finde, fast jeden auch wirklich greift und aufgreift. Hast du da irgendwann mal spezielle Trainings dafür gemacht oder ist das was mal in der Gesangsausbildung die oder sowas
ich,
mitbekommen?
Die ich nicht wirklich habe, ja. Also ich habe einfach immer erstmal gemacht und dann, ich habe eben auch 10 Jahre ohne Ausbildung gesungen, dann hatte ich eine Stimmkrise und eine Kehlkopfentzündung nach der anderen, das war aber dabei schon sehr erfolgreich und habe dann parallel funktionales Stimmtraining und eine klassische Gesangsausbildung privat gemacht.
Okay.
Das hat auch nochmal sehr die Stimme verändert und geprägt und davon lebe ich auch heute noch, ja, von diesem Wissen. Aber es ist immer, und ich bin relativ selbstkritisch, nicht nur relativ sehr. Ich entspanne mich langsam immer mehr, je älter ich werde und mir dann auch vertraue, ich kann das. Ja, genau, dass ich es doch kann. Ja, aber es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, da hättest du doch nochmal das und so und so. Also man bleibt immer dran.
Also du hörst auch tatsächlich dann jede Aufzeichnung nochmal und guckst, dass du dich selber auch in dem Sinne verbesserst.
Ja, und bin dann aber auch inzwischen gnädiger mit mir mit alten Aufnahmen, wenn ich die dann mal aus irgendeinem Grund hervorfischen muss, zum Beispiel für so eine Sendung wie heute, wo ich dann mal wieder durchs Archiv gehe und denke, ach, so schlecht war das gar nicht, wie das in Erinnerung hattest.
Ist ja meistens so. Man ist mit sich selber meistens kritisch.
Das ist aber auch schön. Also ich finde, also weißt du, irgendeinen Vorteil muss es ja auch haben, dass man alt wird. Also es geht ja nicht nur, weißt du, dass du in den Spiegel guckst und sagst, naja, es war schon alles mal ein bisschen knackiger. Aber das ist eben dann das Schöne, dass du auf einer anderen Ebene entspannter wirst.
Genau. Das ist gut. Jetzt bist du ja oder startest gerade mit deinem neuen Programm, wie auch heute der Sendungstitel ist.
Ja.
Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Magst du uns da vielleicht schon mal was verraten?
Naja, das Programm habe ich letzten September rausgebracht. Wir haben es aber wirklich nur 8-mal spielen können.
Ja.
Und dann kam Corona und wir haben ganz viele Auftritte abgesagt. Jetzt habe ich es nach einem Dreivierteljahr am Freitag im Neuen Theater Höchst erstmal wieder gespielt. Und es war wunderbar, weil ich so gemerkt habe, das Publikum ist so dankbar und die waren so hungrig und ich auch. Ich bin eigentlich sonst nicht jemand, der eine Zugabe nach der anderen gibt, aber es war wirklich so, dass ich dachte, oh nee, ich will jetzt so eine Stunde weiter singen. Wer weiß, wann das wieder so ist. Und genau, das war zum 30-Jährigen. Ich habe lange einen Bogen um den Erdbeermund gemacht, weil ich so gesagt habe, naja, das war jetzt mal.
Es war ja nur ein Ausflug.
Genau, war so ein Ausrutscher oder so. Aber wie ich dann gemerkt habe, dass so viele Leute wirklich dieses Lied lieben und Erinnerungen dran haben. Und ganz süß hat mir jetzt eine nach dem Konzert geschrieben, dass sie ihren Mann in der Vorstellung von mir kennengelernt hat.
Cool.
Ganz süß. Und die haben dann geheiratet und seitdem sind sie immer wieder bei mir und also das finde ich so schön.
Das ist noch so, sag ich mal, so besondere, sage ich mal, lecker bisschen. Ne?
Ja, bist so ein Teil plötzlich von fremdem Leben. Das finde ich ganz toll. Ja, und jetzt arbeiten wir an einem neuen Programm für das Festival Frankfurt liest ein Buch mit Kabarett-Chansons der 50er in Verbindung mit Lesungen aus dem Buch Das Mädchen Rosemarie von Erich Kubi, was über Rosemarie Nitribitt geht. Und
Somerville,
mit dem bin ich auch mal aufgetreten, in Paris.
Ich habe heute so eine
mit dem Erdbeermund damals, war ganz toll, ja.
Ich sag ja, ich habe hier heute jemand ganz Besonderen sitzen,
naja,
große Prominenz. Jo, jetzt kommen wir von der einen Art der Kunst in eine ganz andere Art der Kunst.
Ja.
Wie du schon vorhin sagtest, so mit Ende 30 war es, ne? Oder mit 30?
Genau, also ich habe mit 30 diesen Beruf entdeckt, diese Form.
Wo du gesagt hast, oh ja, Mama weg von der Bühne und vom Gesang mal was ganz anderes.
Genau, genau.
Systemischer Coach
und
auch systemische Aufstellung,
Familienaufstellung. Genau.
Wie kommt man von der Bühne mit Gesang, mit Chanson auf die Idee dann, ich nenne es halt ganz gerne Live-Coach zu werden?
Naja, durch die eigene Not. Es wird ja, glaube ich, niemand Therapeut oder Coach, wenn er nicht selber eine Erfahrung gemacht hat, dass er mit seinem Leben nicht zurechtkommt und Hilfe braucht. Und ich bin ein klassisches Scheidungskind und es war keine leichte Scheidung. Ich habe auch als schwuler Mann, das wird vielen auch geläufig sein, dass man sich an seinem Vater abarbeitet. Ich hatte einen ziemlich Macho-Vater, von dem ich aber nicht viel mitbekommen habe.
Okay.
Und dann habe ich mit 28 meine erste Gesprächstherapie gemacht und irgendwann... Ich hatte mich mit einer Freundin verabredet, an einem Montagmorgen, und die machte die Tür auf und die sah aus wie, ich weiß nicht, wie frisch in der Sonne gebadet oder irgendwie, die strahlt aus einem Knopflöchern. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was du am Wochenende gemacht hast, aber das will ich auch. Und sie hat gesagt, ich habe eine Familienaufstellung gemacht. Dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hat sie mir das erzählt, dann hat es noch zwei andere Freundinnen gebraucht. Und ich glaube immer dran, als wenn es dir zum dritten Mal passiert, dann willst dich.
Ja.
Und dann habe ich mit 30 meine erste Familienaufstellung als Klient gemacht in einer Gruppe, einer Riesengruppe mit 40 Leuten. Im Odenwald, weiß ich noch. Das war ein ganz toller Aufsteller, der heute leider nicht mehr lebt. Und da habe ich so viel meiner Lebensthemen so gut bearbeiten können und so tiefgreifen. Und da trifft es dann halt auch wieder auf den Schauspieler. Es geht ja immer, wenn du auf der Bühne stehst, um Wahrhaftigkeit. Und da kriegst du wirklich, das hat ganz viel mit Wahrhaftigkeit zu tun. Also es geht ja darum, du guckst dir dein Familiensystem an oder ein Arbeitssystem. Also mit welchen Menschen hast du zu tun? Und wir haben immer wieder Probleme und sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ich spüre es, aber ich kann den Finger nicht drauflegen.
Ja.
Und das Tolle ist, in einer Aufstellung passiert es eben, dass das Kernthema sich zeigt, dass die Wahrhaftigkeit dahinter aufscheint. Und das macht so viel aus und erleichtert das Leben. Und ich muss sagen, also meine ganze Vaterbeziehung habe ich da wunderbar lösen können. Und das ist fantastisch.
Es ist ein Erlebnis, was man selber erlebt haben muss. Da kann man noch so viel drüber erzählen.
Ja, ich ist ganz schwer.
Aufstellung mitgemacht schon.
Ja, ja.
Und es ist unglaublich, wenn man als der beste Freund von einem wildfremden Menschen aufgestellt wird und man spürt genau das.
Genau.
Es ist irrational, aber irgendwie doch rational.
Ja. Also, und es sind immer Hinweise. Ja. Also es ist ganz lustig, ich wurde in meiner allerersten Aufstellung als Bruder aufgestellt. Mhm. Ich bin aber als Einzelkind aufgewachsen. Ich habe aber einen Halbbruder, von dem ich nur mal so gehört hatte.
Okay.
Und durch die Aufstellungsarbeit wurde mir aber klar, alle gehören zum System. Das heißt, ich habe mich zum ersten Mal dann mit 30 auf die Suche nach meinem Halbbruder gemacht, der jetzt in meinem Leben seit 11 Jahren ist, und wir lieben uns heiß und innig, und es hat ganz viel in seinem wie meinem Leben an guten Veränderungen bewirkt, weil etwas in Ordnung und in Ruhe gekommen ist.
Jetzt machst du diese Aufstellung, also ich weiß, du bietest die oder hast sie.
Genau, ich habe dann eine 3-jährige Ausbildung gemacht. Das hätte ich mir damals mit 30 nie vorstellen können. Aber wie gesagt, es gab dann diesen Moment, wo ich dachte, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Bühne und Regie und ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, und Gott sei Dank hat ein ganz großartiger Aufsteller in Frankfurt, der eigentlich nur schon Therapeuten, Analytiker zusätzlich ausbilden wollte, der hat gesagt, ich sehe so sehr, dass du da eine Begabung hast, ich nehme dich in die Gruppe auf. Und das war mein großes Glück.
Okay.
Und so bin ich systemischer Coach geworden. Ja.
Und hast du dich da jetzt auf spezielle Themen spezialisiert, sage ich mal? Oder bist du da eher, dass du tatsächlich so dieses Gespür hast, egal mit welchem Problem jetzt oder mit einer,
ja. Also das ist schon so, aber jeder Coach tut gut daran, sich eine Zielgruppe zu suchen, weil es gibt so viele. Und ich habe natürlich ganz schnell für Schwule und Lesben das angeboten, in Räumen des Switchboard, also von der AIDS Hilfe Frankfurt, habe ich das einmal im Monat angeboten über 3-4 Jahre, jetzt durch Corona bedingt erstmal ausgesetzt. Also man kann das als Gruppenarbeit machen, aber eben auch 1:1 am Tisch mit Figuren, in die ich mich dann einfühle. Und lustigerweise oder Gott sei Dank, es war der einzige Beruf, den ich im Corona-Lockdown ausüben konnte und das jetzt auch noch so mache, weil es gut über Skype geht.
Ja.
Ich kann das gut online machen.
Ja. Da werden jetzt wahrscheinlich einige da draußen, ja, was über Skype, ja, ganz klar, ne?
Dann es gibt eine wunderbare Homepage. Darf ich die sagen?
Ja, gerne.
Ja, wunderbar. jo-coaching.com. Und da kann man ganz viel, da erkläre ich diese Methode und ich glaube, man kann sich da gut ein Bild machen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich habe die Seite auch schon mir mal angeschaut, abgesehen davon, dass ich die Thematik sowieso kenne und auch immer ziemlich tief und schnell drin bin. Also von daher kann ich das jedem sehr, sehr nahelegen und auch in der Form zu sagen, jetzt gerade, wenn jetzt jemand aus der Community da
Coming out ist ein so großes Thema und ich mache es ja auch im Waldschlösschen in dem wunderschönen Akademiehaus da bei Göttingen. Mache ich einmal im Jahr ein Angebot, 4 Tage dann in der Gruppe. Das freut mich derart, wenn Menschen schon, weiß noch, so ganz berührend, einer hat sein Coming-out aufgestellt, bevor er es gemacht hat, unter dem Weihnachtsbaum, wo wir alle schon gesagt haben, ach du liebe Zeit, das ist einer der blödesten Zeitpunkte, die man sich für ein Coming-out aussucht, jedes Weihnachten wird es wieder Thema sein, aber er hat es dann gemacht und es hat sich tatsächlich, es war 6 Wochen später und ich habe am ersten Weihnachtsfeiertag von ihm eine Mail bekommen, er hat gesagt, jo, du wirst es nicht glauben, es ist genau so gelaufen, wie es sich in der Aufstellung schon 6 Wochen vorher gezeigt hat.
Ja.
Die Reaktion. Also, und das ist auch was, wo ich dann sage, ich mag es gar nicht erklären, ich weiß einfach, es funktioniert.
Richtig.
Und es tut was Gutes.
Ja. Also nochmal die Webseite,
www.jo-coaching.com.
Und da kann sich jeder an dich wenden und ich hoffe, dass auch tatsächlich einige das Angebot annehmen.
Das wäre schön, würde mich freuen, ja.
Rick Astley war ja auch Schmachtkerl damals. Oder ich glaube, es ist so als erstes, ins erste Mal kam er mit Kylie Minogue raus. Ne?
Das war Jason Donovan, sorry. Das war Jason Donovan, ja, der war ein Schnuckel. Rick Astley war so ein typischer Engländer mit breiten Schulterpolstern, wie wir die alle damals hatten. Damals so war, ja. Aber das war das, was jetzt gleich kommt, da hat es mich sofort immer auf die Tanzfläche gezogen.
Never gonna give you up.
Yeah!
Wild Boys. Ich glaube, zu dem Song waren auch einige Jungs ziemlich böse und wild damals so und auch heute wahrscheinlich noch.
Ich war da nicht so.
Nein, glaube ich auch nicht, ne? Corona, jetzt haben wir gerade so im Hintergrund schon so ein bisschen über Netflix und so weiter und Serien und so. Zum Glück gibt es so erst inzwischen, ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, man hätte den Lockdown ohne Streamingdienste durchstehen müssen. Ich glaube, da hätten sich einige fast erhängt.
Das stimmt, lustigerweise habe ich viel mehr gelesen, weil ich war so unter Schock die ersten 4 Wochen. Ich konnte so eine Berieselung und dann schnell und bunt, das habe ich gar nicht verarbeiten können. Ich habe viel Ruhe und gelesen und
Ja, bei mir war es tatsächlich umgekehrt. Ich bin ja sehr rastlos, was mein Mann mehr als gerne bestätigt. Und da komme ich mit dem Lesen nicht immer so zur Ruhe. Und jetzt der Lockdown für mich eh nicht so schlimm, weil ich von zu Hause sehr viel arbeite. Und
du konntest arbeiten.
Ja. Und das war ja nicht so schlimm. Aber für dich war es tatsächlich es hat bei dir richtig reingehauen. Auch so
einmal, nach wie vor, ja. Ja.
Nach wie vor auch wegen deinem Beruf. Auch so für dich, hast du auch gesagt, dich hat es auch tatsächlich so ein bisschen psychisch, hört sich immer so schlimm an, aber
nein,
es hat tatsächlich.
Natürlich, es war, also wie das dann klar wurde, 13. März wird hier alles runtergefahren.
Ja.
Also das muss man erstmal verarbeiten. Ich meine, man hat einen Vorlauf von bis zu 1,5 Jahren mit Auftritten. Und innerhalb von 2 Wochen wurden mir 40 Auftritte abgesagt, für die ich ein Jahr gearbeitet habe, um sie an Land zu ziehen.
Ja.
Und das heißt was. Und das ist viel Einsatz. das ist, da war ich wie gelähmt. Und ich habe dann eben auch gesehen, natürlich bei Facebook und so, dass dann ganz viele Kollegen gesagt haben, ja, wir müssen jetzt sofort Online-Videos machen und wir müssen digital werden. Wo ich gesagt habe, Kinders, darf ich mich erstmal überhaupt an die Situation gewöhnen? Also ich bin auch immer jemand, der sagt, also das passiert mir, aber ich will es dann auch fühlen. Mhm. Auch wenn es sich nicht gut anfühlt, aber ich muss es fühlen. Und dann kann ich darauf reagieren. Wenn ich immer in so eine Übersprungshandlung gehe, lande ich irgendwann erschöpft am Straßenrand und weiß gar nicht, was mir passiert ist. Mhm. Und es war mir klar, wie sehr schnell klar wurde, dass die Künstler von den Politikern nicht gesehen werden. Das wollte ich sehr lange nicht glauben. Und dann habe ich aber sehr schnell
den Hebel umgelegt.
Ja, für mich, für meine Verhältnisse mich sehr politisch engagiert. Also ich will sagen, ich habe sehr viele Interviews gegeben in der FAZ und Rundschau und was weiß ich nicht und dann auch öffentliche Diskussionen geführt mit Politikern, weil ich merkte, die müssen erstmal unsere Lebenssituation kapieren.
Wie war das denn für dich, als da diese Aussage kam, ihr seid, oder Künstler sind nicht systemrelevant?
Furchtbar. Ich sag mal, das Schlimme ist, ich habe es mir angezogen und das ist das, was mich am allermeisten ärgert, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, ob sie recht haben. Und das ist unverzeihlich und das ist eigentlich schrecklich. Und ich muss sagen, es hat mir jetzt am Freitag, als ich dann auf der Bühne stand, da war zum ersten Mal, dass ich wirklich wieder gespürt habe, das ist gar keine Frage, es ist eine Unverschämtheit. Und das war dann sehr schön, dass eben eine Fanin mir am nächsten Tag schrieb, wer will denn systemrelevant sein, wenn er lebensrelevant sein kann? Und das finde ich, das wird jetzt mein Motto für dieses und nächstes Jahr. Aber das, wenn einem das wirklich weggenommen wird und auch ein bisschen gehässig, also ich wundere mich ja auch immer und ich frage mich auch meinen Kollegen, warum werden wir denn nicht gesehen? Weil wir haben jetzt wirklich uns ein halbes Jahr lang nackt gemacht, den Leuten erklärt, wie unsere Arbeit funktioniert. Es wird uns ja immer unterstellt, wir lügen, weil sich Leute, die 9-to-5 arbeiten, sich nicht vorstellen können, dass es eben ein Beruf ist, der mit Selbstausbeutung einhergeht. Mhm. Aber wir wollen das, ja, bis zu einem gewissen Grade. Aber dass wir jetzt unser Privatvermögen und unsere Altersvorsorge dran geben müssen, nur weil der Staat nicht einsieht, dass 1,5 Millionen in der Veranstaltungsbranche für sie kein Anrecht auf so etwas wie Kurzarbeitergeld, geschweige denn das böse Wort bedingungsloses Grundeinkommen haben könnte. Und das ist für mich ganz klar, dass das kommen muss. Und diese Krise hat das gezeigt für mich. Witzigerweise gibt es ganz viele Politiker, die das genauso sehen, aber nie öffentlich sagen würden. Das finde ich ganz bitter. Das
könnte ja dann gegen einen ausgelegt werden.
Naja, und jetzt mit den Wahlen natürlich, die vor der Tür stehen. Ich verstehe es nicht. Eigentlich wäre es ein großes Wahlkampfthema, wenn das eine Partei mal umarmen würde. Mhm. Und ich hoffe, dass die Grünen und die Linke vielleicht noch drauf kommen. Und das sind alles Themen, die hochgekocht sind. Und die Gelder, die uns zur Verfügung gestellt werden, sind mit solch unglaublichen Anträgen verbunden. Und so das Kleingedruckte haut dich jedes Mal wieder rein.
Mhm. Also und es ist jetzt tatsächlich auch ein Punkt gekommen, dass man euch jetzt ein bisschen Geld zuspricht. Aber
ja, aber mit unheimlich viel Bedingungen und nicht im Sinne von, weißt du, jeder Arbeitnehmer, und das ist ja wunderbar, dass es dieses Kurzarbeitergeld in Deutschland gibt. Ich bin ja ein großer Verfechter davon. Aber das kann nicht sein, dass jemand, der sagt, ich bin selbstständig, ich zahle genauso Steuern.
Richtig.
Ja, und das finde ich den Witz, dass es Ihnen erst auffallen wird, was an Steuern wegbricht von 1,5 Millionen, die gut verdient haben.
Ja.
Teilweise. Dann wird es Ihnen auffallen und dann ist aber zu spät.
Ja.
Aber mich eigentlich mich in diesen Gedanken rein zu katapultieren, ich bin nicht systemrelevant, das fand ich schon echt pervers.
das ist so, und wir sprechen auch nochmal so über Kunst allgemein. Mhm. Das hatte ich ja so zu dieses Beispiel im Vorgespräch, was wir hatten, wo ich gesagt habe, so diese ganzen Science-Fiction-Filme von früher oder die man auch jetzt heute kennt, wo man, wo es irgendwie Kolonien gibt in einer Welt, die komplett irgendwie karg ist und man hat da tatsächlich diese Kunst und diese ganzen Sachen nicht mehr, wenn man sich mal überlegt, das könnte Realität werden. Und
wir arbeiten gerade dran.
Genau, und wenn man dann so, aus sowas sagt, man ist nicht systemrelevant, man ist lebensrelevant. Das ist, ich finde, das ist eine tolle Aussage.
Ganz toll.
Weil was würden wir tun ohne Kunst, ohne Unterhaltungsbranche und so weiter und so fort. Auch
es
Netflix läuft irgendwann mal leer, wenn keine Filme mehr gedreht werden. Also
Entschuldigung, das sind ja fantastische Regisseure, hervorragende Schauspieler. Ja, das, also ich mag das gar nicht immer so gegeneinander ausspielen. Für mich ist dieser Beruf, egal wo du ihn ausübst, derselbe Beruf. Ja.
Richtig.
Und es sind Menschen, die etwas haben, was sie gut können. Und ich finde immer, das sage ich auch als Coach, ein glücklicher Mensch ist der, der erkannt hat, was er und nur er oder sie in die Welt bringen kann. Und darauf sollten wir schauen. Und wenn wir das früh erkennen, können wir auch unseren Beruf danach auswählen und dann mit so Überzeugung in dieser Welt wirken und andere damit anstecken, in einem guten Sinne, dass dann eben auch gar nicht Auseinandersetzung mehr stattfinden muss. Mhm. Also im kriegerischen Sinne. Es geht da nicht um Konkurrenz. Und ich glaube, das ist aber das, was ein kapitalistisches Wirtschaftssystem fürchtet wie der Teufel das Weihwasser. Und ich glaube aber, dass das ganze System gar nicht kippen muss. Es könnte sich nur entspannen. Und ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen in so kriegerischen Termini denken. Und das erlebe ich bei Politikern auch. Und da möchte ich nicht hinkommen. Da muss ich auch sagen, dann behaltet lieber euer Geld, bevor ich mich so korrumpieren lasse, diese Gedanken haben zu müssen, um irgendwie in dieses von euch gestrickte System zu passen. Und das ist witzig, weil ich mich nie als so, ich habe mich immer als relativ bürgerlich begriffen, aber diese Zeit zeigt mir, dass ich für die also anarchisch bin. Offensichtlich. Das finde ich schon sehr lustig.
Ja, weil Leute, oder sag ich mal, nicht nur du, sondern auch viele andere Künstler auch ein bisschen einfach mal laut wurden, um diesem Stände auch einfach klar zu machen.
Und ich meine, und das muss ich sagen, für mich war auch spannend zu merken, dass ich eigentlich nochmal mich aus der Gesellschaft so ausgestoßen gefühlt habe, wie das letzte Mal als schwuler Mann. Als ich erkannt habe, ich bin schwul, ich passe nicht in dieses klassische heiraten, Kinder kriegen, Haus bauen. Und das war ein ganz ähnliches Gefühl, wieder Bittsteller zu sein, wieder darum betteln zu müssen, aufgenommen zu werden. Und
kein schönes Gefühl.
Nein.
Ich verstehe. Aber in diesem Sinne passt eigentlich der nächste Song ganz gut. Ein bisschen Frieden hast du gesungen.
Oh Gott.
Du hast es Kitsch-Version genannt, warum auch immer.
Na, ich habe ein Programm gemacht, Kitsch-Lieder und Texte entlang der deutschen Schmerzgrenze.
Und diese Schmerzgrenze reizt mir doch dann in dem Sinne jetzt mal ganz kurz aus.
Ja.
So, gleich. Aber danach kommt da Madonna, die brennt dann die Kitsch-Version
weg. Herrlich. Okay.
Wie eine Blume am Winterbeginn.
Ah, meine Hörer wissen, das ist meine Queen und ich bin auch einfach mit ihr aufgewachsen, das muss man halt wirklich auch
das
sagen.
Das darfst du alles, ja ich ja auch.
Sie begleitet mich mein ganzes Leben, also als kleiner Stöpsel damals schon, La Isla Bonita und
Auch
wenn sie jetzt gerade ein bisschen abgespaced ist, aber jedem Tierchen sei es.
Vor allen Dingen mal, es war ja sehr schön die Kombination mit unserem ersten Gewinnerlied beim ESC und... Dann Madonna hinterher, ESC 2019, unvergesslich.
Das ist richtig, sie hat sich einen Meilenstein damit gesetzt.
Wenn nicht sogar einen Grabstein, ja.
Kunst und Kultur, Jode, ich weiß, du hast es mir auch bei der Vorbesprechung gesagt, wie wichtig dir auch die Kunst und auch die Kultur ist, die dich auch persönlich immer aufbaut. Wie wichtig ist dir das? Wo steckt da oder was pusht dich dann auch, wenn du mal in einem Loch sitzt?
Genau, ich sage immer Schönheit tanken.
Okay.
Also wenn es mir nicht gut geht, gehe ich einfach in ein Museum. Und gehe eine Stunde und schaue mir Bilder an. Und ich gehe wahnsinnig gerne ins Städel oder in die großen Ausstellungen von der Schirn, die ich wirklich toll finde. Expressionisten, Impressionisten sind so mein Steckenpferd. Mhm. Und das finde ich immer wieder, ich kann das gar nicht anders sagen, ich stelle mich vor ein Bild und atme das ein, dann geht es mir gut.
Okay, also es sind doch tatsächlich dann Gemälde, die dir, die so deine, ich sag jetzt mal so deine Lieblingskunst sind,
ja, wenn man jetzt von. Ich glaube, Musik natürlich manchmal auch, aber die mache ich halt selbst. Richtig. Das ist dann schon wieder zu nah dran, weil auch wenn ich ein Buch lese, ich lese wirklich viel und es ist mir ganz wichtig, also ich lese nicht so viel Zeitung, aber ich muss eine halbe Stunde in einem Buch gelesen haben am Tag, sonst bin ich nicht glücklich. Und aber auch da ist es dann so, dass man immer wieder denkt, ach, kann ich da vielleicht eine Lesung draus machen oder so. Und ich habe früher viel gemalt, aber ich habe es total verlernt, lustigerweise. Okay. Und ich kann mich gut entspannen bei Gemälden, weil ich weiß, das, da muss ich nichts machen.
Das kann ich nicht. Einfach nur
gucke ich nur an. Das ist einfach schön. Kann ich einfach nur Konsument sein. Also das ist für mich auch, wenn ich ins Theater gehe, wenn ich nicht über die Regie nachdenke oder an einem Kollegen rumkrittele und denke, na, das könnte man aber so und so machen, dann weiß ich, ist es ein für mich guter, gelungener Theaterabend. Weil ich dann sofort in dem Sog drin bin, in dem jeder Zuschauer sein sollte. Und da bin ich immer ganz dankbar für, wenn das passiert.
Das wäre jetzt so meine nächste Frage. So, wenn du tatsächlich die Zeit findest und sagst, du möchtest dir jetzt, also jetzt lassen wir mal Corona außen vor, du sagst, du möchtest dir was Gutes tun, möchtest dir jetzt Kunst anschauen in Form zum Beispiel von einem Theater, von einem Musikstück oder was zieht dich da an? Wo bist du zu Hause? Gehst du lieber in die Oper oder schaust du dir lieber klassische Konzerte oder wo muss man sich vorstellen, wo findet man Jo, wenn er sich mal einen schönen Abend gönnt?
Zu Hause auf dem Sofa. Ich genieße das tatsächlich sehr, wenn ich nicht viel spiele. Wenn ich viel spiele, dann bin ich eigentlich jemand, der sehr gerne zu Hause ist und dann ein Freund oder eine Freundin bekocht gerne, ich koche gerne, entspannt mich und einfach ein Gespräch face to face habe und gerne nur mit einer Person. Ich bin überhaupt kein Partymensch,
okay,
weil ich das immer ganz schrecklich finde. Ich denke mir, ja, ich werde niemandem gerecht.
Du weißt nicht, wo du hinhören sollst.
Ja, und ich würde mich dann gerne mehr unterhalten und dann reicht die Zeit nicht oder so. Und wie gesagt, Museen ist für mich was ganz Wichtiges. Ja, das ist so. Und wie gesagt, ich habe auch diesen Lockdown gut überlebt, weil ich lebe schon ganz lange alleine. Ich bin gerne mit mir alleine. Ich bin jemand, der sehr viel Stille eigentlich braucht, weil ich selber sehr viel Krach mache.
Genau.
Oder mich halt eben auch viel unterhalte, mit Menschen begegne. Und dann ist dieses Runterkommen ganz wichtig. Und das kann ich wunderbar in einem Sessel mit einem Buch, kann ich stundenlang lesen. Ist herrlich.
Okay. Da wir uns so gut unterhalten haben, sind wir natürlich auch ein bisschen in die Zeitgrenze gekommen. Ich wollte jetzt auch nochmal auf das Thema sozialkritische Lieder und das Lied kriegen wir jetzt einfach nicht hin. Das macht nichts, aber man findet es in meiner Playlist und man muss dann mal ein bisschen
geben googeln. Sie acht von Kreisler, meinst
genau,
du?
Genau,
ja.
Das ist so ein Lied davon und du bist da auch, du nimmst es ja auch gerne als Werkzeug oftmals, sehe ich das richtig, dass du auch wirklich oftmals bestimmte Lieder spielst oder singst, weil du dann auch vielleicht gerade da.
Ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja die Aufgabe von Bühne. Also zumindest wie ich meinen Beruf begreife, ich singe jetzt nicht, weil ich es kann und weil ich 2 Stunden da stehen will und in Schönheit erstarre und sage, guck mal, wie toll ich das mache. Das ist ja Quatsch. Also mir ging es immer um Inhalte. Also deswegen reagiere ich auch oft ein bisschen genervt davon, wenn ich sage, du bist ein Star oder so. Ich sage, das ist ein Quatsch. Es geht mir, ich habe immer inhaltlich gedacht. Genauso das Kneif-Programm, wie ich vorhin gesagt habe. Ich wollte eine Ehrenrettung für diese Frau, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Die ist unter uns und die ist doch toll und deswegen guckt euch diese Frau an. Ja, nicht, dass sie deswegen wieder hochgekommen ist, aber das war mir wichtig. Und genauso, ich singe natürlich auch aktuelle Lieder, jetzt zum Beispiel Insel namens Abendland von Rainer Bielfeld im neuen Programm, weil ich es unerträglich finde, wie die AfD hetzt. Ja, das sind Themen und die müssen auf die Bühne. Und ich finde, Chanson ist so geschickt, weil es so verführt über Musik und dann aber einen ganz tollen Text liefern kann.
Ja. Das, genau darauf wollte ich auch hinaus, weil du, ich sehe, das hattest du auch damals, wie ich vorhin schon erzählt habe, im Switchboard, hattest du ja auch so eine Auswahl von ganz bestimmten Liedern. Mhm. Und damals war auch gerade AfD wieder ein ganz, ganz großes Thema. Und natürlich ist das immer noch, obwohl es abgestürzt ist, wie ich so gestern gelesen habe.
Ja, naja, gut, jetzt stürzen sich auf die Aluhüte. Ja, ich meine, das ist, sie verraten sich ja gerade selber. Ne?
Richtig. Ja. Also von daher sehe ich das oder gehe ich davon aus, dass du natürlich auch ein bisschen, und nicht nur du, sondern auch andere Künstler mit ihrer Kunst auch versuchen, eine gewisse Art von Diskriminierung und Missstände einfach
es geht darauf um, aufmerksam es geht darum, zu machen. Deswegen sage ich, wir sind in dieser Mitte der Gesellschaft und wir sind als Künstler auch, fühlen wir den Auftrag, das, was wir sehen, und wir haben ja die Möglichkeit oder die Kunst besteht ja darin, wie ein unter einem Brennglas ein Thema sichtbar zu machen und zu verschärfen. Und wir haben diese Möglichkeit. Mhm. Und wir können das manchmal mit einem Chanson in 3,5 Minuten, wo Anne Will
eine ganze Stunde braucht
und kein Ergebnis kommt. Ja. Ja, und ich glaube immer, mit dem Chanson kannst du viel schneller und exakter und du kannst so direkt ins Herz gehen.
Ja, ja.
Und das ist wichtig.
Und auch mal in der Wunde bohren, wenn es sein muss.
Ja.
Da wir mir, ja, zeitlich dann jetzt nicht mehr so weit kommen, da denke ich so, dann hängen wir zwei Blöcke aneinander so ein bisschen und spielen dann lieber noch, den hast du dir gewünscht. Und der ist zwar letzte Woche schon gelaufen, aber wie ich dir schon geschrieben habe, ich krieg von dem Song selber nie genug, von Soft Cell. Also der wird dann noch kommen und dann Song Neue Freundin. Der sich auch so ein bisschen auf diesen Schönheitswahn meines Erachtens nachspielt.
Meine neue Freundin, ist von Bodo Wartke,
genau. Wunderbaren Kollegen. Also den finde ich auch sehr, er hat eine gute...
Und er hat einen schönen schwulen Dreh am Schluss.
Genau. Mit der Szene wollte ich dich jetzt nochmal so ein bisschen in Verbindung bringen und beziehungsweise dich so ein bisschen da ausfragen. Wie oft bist du in der Szene selber unterwegs und auch als Künstler? Ist das für dich ein Bereich, wo du sehr oft auftrittst, oder ist das eher, wo du sagst, das ist ein eher Gelegenheitsjob, weil...
Na, die Szene hat sich einfach sehr verändert. Ja. Ich meine, ich bin in der schwulen Szene groß geworden und auch sehr wahrgenommen worden. Mhm. Das waren aber die 80er, 90er Jahre, als es noch in Deutschland unheimlich viele schwule Festivals gab. Mhm. Also Kulturfestivals. Und was ich auch schön fand, weil das Socializing einfach über Theater in den Pausen stattfand und so. Und das ist ja alles weggefallen inzwischen, auch über Internet und so. Und ich gehe wahnsinnig gerne ins Switchboard, auch aus dem Grund, weil man sich da noch unterhalten kann, die Musik nicht so wahnsinnig laut
ist. Und es ist noch so...
Ist entspannt.
Richtig.
Und es ist auch, sag ich mal, jetzt so meinem Alter angepasst. Ja, klar. Aber wobei ich das toll finde, das hat sich nämlich auch verändert, dass die queere Szene das Switchboard entdeckt hat.
Ja.
Und das fand ich am Anfang, das war ja so vor einem Jahr, anderthalb erst oder so, dann kamen da diese Jungen rein und du wusstest jetzt nicht so ganz, okay, als was definieren die sich?
Haben die sich verlaufen?
Haben die sich verlaufen, genau. Und dann wurde es auch so ein bisschen laut und so. Und dachtest du so, dass das so als alter Herr hat man sich plötzlich gefühlt und dachte ich, aber wie geil, jetzt kommt hier so eine Frischzellenkur.
Ja, weil früher war das tatsächlich, als ich mich geoutet habe und vor 20 Jahren hat man gesagt, die hat da oben.
Die Alten gehen dahin, genau. Genau, war bei mir genauso, ja. Und und das ist schön und ich möchte auch aufrufen, dass man das Switchboard unterstützt. Die haben jetzt wieder auf mit einem ganz tollen Hygienekonzept. Das ist super, aber man merkt schon wieder, die Leute, das ist witzig, wie wenig reicht, um Leute aus dem Rhythmus zu bringen. Mhm. Und sie kommen plötzlich nicht mehr.
Ja. Ja, wir haben auch wieder einen Besuch drauf und ich hoffe, dass das Switchboard, dass es klappt, noch Ende November dann hier sein wird.
Ach schön, ja.
Ein Teil davon zumindest. Und Unterstützung vom Switchboard ist ein gutes Abschlusswort, würde ich einfach sagen. Für deine Zukunft wünsche ich dir viel Erfolg.
Danke.
Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Kraft für die Corona-Krise oder wie auch immer das nennt. Darfst ja jetzt langsam nach und nach auf die Bühne.
Ja, aber es kostet Kraft. Das kann man so sagen.
Und von daher wünsche ich dir ganz viele Schöpfe aus der Schönheit.
Ja.
Deine Energie.
Danke.
Vielen Dank, dass du da warst.
Das hat ganz viel Spaß gemacht.
Auf jeden Fall. Dank. Und vielleicht machen wir demnächst irgendwann mal wieder eine. Und kommt gut nach Hause, ihr kommt gut in die restliche Woche, den guten Start in die Restwoche sozusagen da draußen.
Jo. Danke fürs Zuhören.
Softcell kriegen wir auf jeden Fall noch hin.
Klasse, dann tanzen wir jetzt auf den Tischen.
So sieht's aus. Leute, Aloha und bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW. Niemand hat an der Uhr gedreht. Es ist tatsächlich schon so spät. Nächste Woche, gleicher Sender, gleicher Sendeplatz, wird wieder queerer Talk gemacht.